Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zwei Tage vor dem Flüchtlingsgipfel mit der EU sorgt die Türkei für Irritationen wegen des Vorgehens gegen die regierungskritische Zeitung Zaman. Gestern hatte ein Gericht angeordnet, das auflagenstarke Blatt unter staatliche Aufsicht zu stellen. Anschließend drang die Polizei in das Redaktionshaus ein. Auch heute versammelten sich Unterstützer vor dem Gebäude. Die Polizei griff erneut hart durch.
Istanbul heute. Mit Tränengas, Wasserwerfern und Gummigeschossen geht die Polizei gegen etwa 500 Demonstranten vor. Sie wollen Solidarität mit der Oppositionszeitung Zaman zeigen. Deren Redaktionsgebäude ist mit Barrikaden abgeriegelt. Sicherheitskräfte wollen Protestierende davon abhalten, sich zu nähern. Gestern Abend hat die Polizei die Redaktion der auflagenstärksten Zeitung des Landes gestürmt. Zuvor war das Blatt per Gerichtsbeschluss unter staatliche Zwangsverwaltung gestellt worden. Hunderte, zumeist Leser, demonstrierten gegen diese Maßnahmen. Auch gestern griff die Polizei hart durch. Mit der erzwungenen Staatsaufsicht möchte man die freie Presse mundtot machen. Das ist der Hintergrund für das, was gerade mit unserer Zeitung geschieht. Der Vorwurf der Justiz, Zaman soll der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen nahestehen, der im US-Exil lebt. Gülen war einst ein Verbündeter von Staatspräsident Erdogan. Seit einiger Zeit aber herrscht Feindschaft zwischen ihnen. Die Gülen-Bewegung wurde in der Türkei zur Terrororganisation erklärt. Regierung und Justiz sind in den vergangenen Monaten auch gegen andere kritische Medien vorgegangen. Etwa 30 Journalisten befinden sich in der Türkei in Haft. Der Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet, Can Dündar, und dessen Hauptstadtbüroleiter wurden im November in Untersuchungshaft genommen. Vergangene Woche hat das türkische Verfassungsgericht ihre Freilassung verfügt. Präsident Erdogan erklärte daraufhin, diese Entscheidung nicht hinnehmen zu wollen.
In der Weltrangliste für Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen rangiert die Türkei auf einem der hinteren Ringe. Dazu passt das Vorgehen gegen Zaman. Dass dies ausgerechnet zwei Tage vor dem Gipfel zwischen EU und Türkei stattfindet, macht deutlich, wie stark sich offensichtlich die türkische Regierung fühlt.
Vertreter der EU äußerten sich kritisch zum Vorgehen gegen die Zeitung Zaman. Erweiterungskommissar Hahn mahnte, als EU-Beitrittskandidat müsse die Türkei die Pressefreiheit respektieren. Parlamentspräsident Schulz sagte dem Tagesspiegel am Sonntag, Ankara sei dabei, eine historische Chance der Annäherung zu verspielen. Die Bundesregierung kommentierte den Fall Zaman bislang nicht. Bundeskanzlerin Merkel hat Griechenland aufgefordert, schneller Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge zu schaffen. In der Bild am Sonntag warf sie dem Land Versäumnisse vor, verlangte zugleich aber auch mehr Solidarität der EU-Partner. Die griechische Regierung geht von mehr als 30.000 Flüchtlingen im Land aus. Viele warten in Idomeni darauf, die Grenze nach Mazedonien passieren zu dürfen und weiter in andere europäische Länder reisen zu können.
Sie sitzen fest. Und von Tag zu Tag wird es für sie unerträglicher. Auf mittlerweile 13.000 Flüchtlinge schätzen die griechischen Behörden die Zahl derer, die hier nun Tage, teilweise Wochen in Zelten ausharren. Nur in kleinen Gruppen lässt die mazedonische Grenzpolizei Flüchtlinge passieren. Griechenland habe sich nun offiziell bei der Regierung von Mazedonien beschwert, berichten Medien. Scharfe Kritik an der Entscheidung einiger Staaten, im Alleingang die Grenzen zu schließen, übt der EU-Kommissar für Migration Avramopoulos. Die nationalistischen, populistischen und fremdenfeindlichen Schritte stellen unsere Werte in Frage. Die wie Solidarität und Verantwortung. Mit Zustimmung fast aller Parteivorsitzenden hat sich die griechische Regierung nun positioniert, fordert die Umverteilung von Flüchtlingen auf die EU-Staaten, verlangt Sanktionen, falls sich Länder dagegen wehren sollten. Zudem müsse beim EU-Gipfel am Montag geklärt werden, nach welchen Kriterien Migranten aus Griechenland in die Türkei zurückgeschickt werden können. Die Türkei ist aus Sicht von Experten entscheidend für die Entspannung der Lage. Wichtig sei,
dass die Türkei im Gegenzug zusichern muss, dass sie das Rücknahmeabkommen mit Griechenland in der Ägäis umsetzt, also sehr schnell alle Leute, die die griechischen Inseln erreichen, wieder zurücknimmt.
Auch wenn manche Camps nicht ausgelastet sind, schafft es der griechische Staat bislang nicht, die Flüchtlinge zu versorgen. Ein Scheitern des Gipfels würde, so fürchten manche, das Land ins Chaos stürzen.
Auf tagesschau.de finden Sie einen Überblick über die verschiedenen Positionen innerhalb der EU vor dem Gipfel am Montag. Dort beleuchten wir auch die Hindernisse und möglichen Folgen der einzelnen Vorschläge.
In der Slowakei wird heute ein neues Parlament gewählt. Favorit sind die regierenden Sozialdemokraten. Sie könnten aber ihre absolute Mehrheit verlieren. Dominierendes Thema im Wahlkampf war die Flüchtlingskrise. Ministerpräsident Fico lehnt vor allem die Aufnahme von Muslimen kategorisch ab. Seine Regierung klagte deshalb im Dezember vor dem EU-Gerichtshof gegen die Aufteilung von Flüchtlingen auf alle EU-Länder.
Das Bundesarbeitsministerium plant ein Gesetz zur besseren Integration von Flüchtlingen. Ministerin Nahles will unter anderem 100.000 zusätzliche Arbeitsgelegenheiten schaffen und mehr verpflichtende Sprachkurse anbieten. Die Kosten dafür sollen sich auf 450 Millionen Euro belaufen. Die Finanzierung ist bislang noch offen.
Ahmed Suaim fährt die Computer hoch. So gut wie jeden Tag macht er das hier in seiner Berliner Flüchtlingsunterkunft. Freiwillig für ein paar Euro. Nachmittags kommen Kinder und Jugendliche. Ihnen hilft er, wenn sie Fragen beim Surfen haben. Immerhin eine Aufgabe beim zermürbenden Warten. Eigentlich will er Informatik studieren. Es ist schwierig, alles dauert sehr lange. Es gibt sie also schon, die sogenannten 1-Euro-Jobs für Flüchtlinge, die noch nicht anerkannt sind. Aber Ministerin Nahles will davon noch mehr.
Sinnvolle Tätigkeiten für die Kommune, vielleicht aber auch da, wo sie untergebracht sind, in den Gemeinden sich einbringen und dann natürlich auch die Chance haben, uns kennenzulernen, wie es in Deutschland läuft, wie die Regeln sind, wie Arbeitskultur hier aussieht und vor allem auch die Sprache lernen.
Mit ihrem geplanten Integrationsfördergesetz will die Ministerin 100.000 zusätzliche Arbeitsgelegenheiten schaffen. Es soll deutlich mehr verpflichtende Sprachkurse geben. Insgesamt will sie das Prinzip des Förderns und Forderns stärker verankern. Außerdem soll es Ausbildungsunterstützungen für Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive geben. Die Grünen fordern vor allem weniger Bürokratie. Sie sehen in den 1-Euro-Jobs das falsche Instrument.
Wir treten eher ein für arbeitsmarktnahe, betriebsnahe Qualifikationen. Wir fordern 100.000 Einstiegsqualifizierung. Das ist eine Mischung zwischen Sprachkursen, Qualifikation und betrieblichen Praktika.
450 Millionen Euro braucht Nahles, um ihre Idee umzusetzen. Bei den laufenden Haushaltsverhandlungen wird sie dafür kämpfen müssen.
In Peking hat die Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses begonnen, mit etwa 3000 Delegierten, eines der größten politischen Ereignisse des Landes. Ministerpräsident Li schwor die Chinesen auf schwierige wirtschaftliche Zeiten ein. In einem Fünfjahresplan stellte er weitgehende Strukturreformen vor. Li will die Wirtschaft des Landes umbauen, weg von der Schwerindustrie hin zu Hochtechnologien und Dienstleistungen. Für das laufende Jahr muss China seine Wachstumsprognose senken.
Die Delegierten kommen aus allen Provinzen des Landes. Viel mitzureden haben sie nicht. Dafür hören sie dem Ministerpräsidenten gut 2 Stunden aufmerksam zu. Li Keqiang beschreibt die Wirtschaftslage mit drastischen Worten. In diesem Jahr steht China vor noch mehr und größeren Schwierigkeiten und Herausforderungen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es ein schwieriger Kampf wird. Um das Bruttoinlandsprodukt wie geplant von 2010 bis 2020 zu verdoppeln, müsse die Wirtschaft im Schnitt um 6,5% in den nächsten 5 Jahren wachsen, so der Premierminister. Doch der Abwärtsdruck auf die Wirtschaft steige, zum Beispiel durch den schwachen Welthandel und Schwankungen an den Rohstoff- und Finanzmärkten. Vor allem Staatsunternehmen in der Kohle- und Stahlindustrie sollen nun ihre massiven Überkapazitäten abbauen. Dadurch werden voraussichtlich Millionen Arbeitsplätze verloren gehen. Die chinesische Führung setzt auf Strukturreformen mit mehr moderner Technologie, einem größeren Dienstleistungssektor und einer Steigerung des Konsums im eigenen Land. Nicht mitgeredet hat heute Chinas mächtigster Mann, Staatschef Xi Jinping. Unter seiner Führung werden die Wirtschaftsreformen begleitet von einem rigorosen Vorgehen gegen Kritiker, Menschenrechtsanwälte und Arbeiteraktivisten.
Der Umbau der chinesischen Wirtschaft ist ein ehrgeiziges und schwieriges Reformprojekt. Die Kommunistische Partei braucht eine starke Wirtschaft, auch weil sie sonst soziale Unruhen befürchtet. Die zunehmenden Repressionen im Land zeigen, wie angespannt Chinas Führung derzeit ist.
In der Fußball-Bundesliga hat Hannover eine weitere Niederlage kassiert. Der Tabellenletzte verlor in Bremen mit 1:4.
Einst lernte Viktor Skripnik von Thomas Schaaf das Handwerk. Heute zeigte der Werder-Coach gegen Hannover 96, was er daraus gemacht hat. Desorientierte 96er waren gegen die in Grün spielenden Bremer von Beginn an überfordert. Nach toller Vorarbeit von Garcia traf Bartels zum 1:0 in der 18. Minute. Wenig später das fußballerische Highlight der Partie. Claudio Pizarro narrt Hannovers Abwehr und erzielt diesen wunderschönen Treffer zum 2:0. Kurz vor der Pause gelang Hannover überraschend der Anschlusstreffer durch Karaman. Aber die Hoffnung währte für Thomas Schaafs Mannschaft nur sehr kurz. Vorbereitet durch Claudio Pizarro schoss Werder das 3:1 durch Gebre Selassie. Ebenfalls ein spektakulärer Treffer. Den Schlusspunkt setzte nach guter Kombination Junuzovic zum 4:1 und besiegelte damit den hochverdienten Sieg gegen ganz schwache Gäste aus Hannover, die in dieser Form keine Chance auf den Klassenerhalt haben werden.
Herber Rückschlag für Hoffenheim im Abstiegskampf. Beim VfB Stuttgart geriet der Tabellenvorletzte in Blau schon früh in Rückstand. Nach Baumanns Fehler brachte Niedermeyer den VfB in der 6. Minute in Führung. Stuttgart im Baden-Württemberg-Derby deutlich besser. Kurz vor der Pause erzielte Rupp das verdiente 2:0. Hoffenheims Trainer Nagelsmann hatte zu Beginn des zweiten Durchgangs schon dreimal gewechselt, variierte die Taktik, doch es brachte nichts. Im Gegenteil, Niedermeyer mit seinem zweiten Tor zum 3:0. Die Gäste kamen knapp 20 Minuten vor Schluss zu ihrem einzigen Treffer durch den eingewechselten Kramaric, nur noch 3:1. Wenig später stellte der starke Kostic den alten Abstand wieder her, 4:1. Die überzeugenden Stuttgarter kamen in der 83. Minute sogar noch zum 5:1 durch den eingewechselten Timo Werner. In dieser Form hat der VfB Stuttgart mit dem Abstieg nichts zu tun.
Die weiteren Ergebnisse: Wolfsburg, Mönchengladbach 2:1, Augsburg, Leverkusen 3:3, Frankfurt, Ingolstadt 1:1, Köln, Schalke 1:3. Im Spitzenspiel zwischen Dortmund und München steht es kurz vor Schluss 0:0. Morgen spielt Mainz gegen Darmstadt und Hamburg hat Berlin zu Gast. Die Tabelle: München vor Dortmund, Berlin und Schalke, Mönchengladbach und Mainz auf den Europa-League-Plätzen. Dahinter Wolfsburg, Leverkusen und Ingolstadt. Die zweite Hälfte beginnt mit Stuttgart, dann Köln, Hamburg, Bremen und Augsburg. Frankfurt auf dem Relegationsplatz, Hoffenheim und Schlusslicht Hannover auf den Abstiegsrängen. Die obersten Regelhüter im internationalen Fußball haben eine wegweisende Entscheidung zum viel diskutierten Videobeweis getroffen. Er soll über 2 Jahre hinweg in mehreren Ligen erprobt werden. Das teilte das International Football Association Board in Cardiff mit. Die Testphase soll spätestens mit der übernächsten Saison beginnen. Welche Ligen teilnehmen, ist aber noch unklar. Beworben hat sich auch die Bundesliga. Bei der Biathlon-WM in Oslo hat Laura Dahlmeier Bronze im Sprint geholt. Es war nach Silber in der Mixed-Staffel die 2. Medaille für das deutsche Team.
Laura Dahlmeier gewinnt Bronze im Sprint bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Oslo. Die Garmisch-Partenkirchnerin holt damit die 1. Einzelmedaille für das deutsche Team. Als Dahlmeier im 1. Anschlag in die Strafrunde muss, scheinen alle Medaillenträume geplatzt. Mit einer fulminanten Schlussrunde läuft sie aber dann doch noch auf den 3. Platz. Franziska Hildebrandt wird 10. Neue Weltmeisterin ist die Norwegerin Tiril Eckhoff. Sie sorgt für den 1. Sieg der Gastgeber bei dieser WM vor Marie-Dorin Aber aus Frankreich und Laura Dahlmeier.
Die Lottozahlen: 7, 10, 33, 37, 43, 46. Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 6. März.
Auch am Sonntag erwartet uns unter Tiefdruckeinfluss nasskaltes Wetter und so beginnt auch die neue Woche. Heute Nacht gibt's hier und da zwar ein paar Wolkenlücken, meist bleibt es aber bedeckt. Vor allem in der Osthälfte sowie im Süden fällt Regen oder Schneeregen, im Bergland Schnee. Morgen mehr Wolken als Sonne, regional regnet oder schneit es, am Nachmittag sind einzelne Gewitter möglich. Heute Nacht im Hunsrück -4, im Osten stellenweise bis +4 Grad. Morgen Werte von 1 Grad im Allgäu bis 8 Grad in Sachsen. Am Montag ändert sich an dem ungemütlichen und nasskalten Wetter noch wenig. Am Dienstag zeigt sich die Sonne häufiger und auch der Mittwoch beginnt recht freundlich, bevor in den Westen wieder Regen und Schneefälle ziehen.
Thomas Roth meldet sich um 23.30 Uhr mit diesen Tagesthemen. Angriff auf die Pressefreiheit, warum Erdogan eine Oppositionszeitung stürmen lässt. Und Phönix aus der Asche, spektakuläre U-Bahn-Station am Ground Zero. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.